Kolleginnen und Kollegen, herzlich willkommen in der Bundespressekonferenz zur Regierungspressekonferenz am Mittwoch, zu der ich herzlich begrüße Regierungssprecher Stefan Cornelius und die Sprecherinnen und Sprecher der Ministerien, darunter auch ein neues Gesicht, dazu gleich mehr. Ich begrüße aber auch in den hinteren Reihen Besucherinnen und Besucher. Wir haben Studierende von der Uni Mainz und die studieren Journalismus in der Hoffnung, heute hier etwas zu lernen, zu erfahren. Ich wünsche Ihnen auf jeden Fall eine interessante, kenntnisreiche Veranstaltung. Herzlich willkommen. Und hier vorn bereits Platz genommen hat eine neue Sprecherin im, jetzt muss ich es wirklich ablesen, ich habe es noch nicht ganz drauf, BMBFSFJ. Frau Teichmann spricht künftig für das Familienministerium und stellt sich am besten kurz selbst vor.
Ja, vielen Dank für den freundlichen Empfang. Ich bin Sprecherin im jetzt Bildungs- und Familienministerium, ich kürze es mal ab, seit letztem Jahr. Und ja, freue mich, dass ich jetzt hier oben Platz nehmen darf. Und ab heute freue ich mich auch auf Ihre Fragen. Vielen Dank.
Auf guten Austausch. Sie bekommen nachher noch das Starterpaket von mir. Ich lasse es jetzt mal hier liegen, damit wir zügig beginnen können mit dem Kabinett, das heute gesessen hat. Und damit hat Herr Cornelius das Wort.
Ja, vielen Dank und schönen guten Tag von mir. Wir haben heute Morgen Kabinettssitzung gehabt mit zwei größeren Beschlüssen, die ich Ihnen mitteilen möchte. Das Kabinett hat heute einen Gesetzesentwurf beschlossen, dessen Titel für sich spricht: Steuerliches Investitionssofortprogramm. Und das zur Stärkung des Wirtschaftsstandortes Deutschland. Das sind die Maßnahmen, die Sie alle kennen, die dem schnellen Anschub der Investitionen dienen durch verbesserte Abschreibungsbedingungen. Und sie sind zugleich verbunden mit der dauerhaften Entlastung durch die Senkung der Unternehmenssteuern, die der Wirtschaft auf Dauer dann auch Planungssicherheit geben sollen. Wir erwarten und hoffen, dass die Wirtschaft damit in der Belebung gestärkt wird, dass Arbeitsplätze gesichert werden, dass wir dauerhaft zu einem höheren Wirtschaftswachstum beitragen können. Das ist zumindest das vordringliche Ziel der Bundesregierung. Umso wichtiger sind jetzt also diese gezielten Investitionsanreize, die Deutschland, den Standort Deutschland stärken und modernisieren werden. Es geht bei diesem Wachstumsbooster um vier Punkte. Erstens der Investitionsbooster, der die Möglichkeit der Abschreibung von 30% pro Jahr für Ausrüstungsinvestitionen ermöglicht. Dieser Investitionsbooster kommt allen Unternehmen zugute, die ihn auch gleich unkompliziert umsetzen können. Wir stellen sicher, dass er in der Breite wirkt. Er umfasst die beschleunigten Abschreibungsmöglichkeiten und gilt befristet für Investitionen vom 1. Juli dieses Jahres bis zum 31. Dezember 2027. Zweitens wird mit der schrittweisen Senkung der Körperschaftssteuer ab 2028 die Unternehmenssteuerbelastung deutlich reduziert. Diese Körperschaftssteuer wird in 5 Schritten jedes Jahr um 1 Prozentpunkt sinken, und zwar insgesamt von 15 auf 10%. Ab 2032 beträgt die Gesamtsteuerbelastung für Kapitalgesellschaften dann knapp 25% statt der aktuell knapp 30%. Damit würde Deutschland dann wieder im internationalen Mittelfeld liegen. Ein wichtiges Zeichen für den Standort Deutschland und hoffentlich für die Investitionsbereitschaft und die Wettbewerbsfähigkeit. Die Tarifentlastung wird bei der sogenannten Thesaurierungsbegünstigung nachvollzogen, als die auch den Personengesellschaften zugutekommt. Drittens verbessern wir den Rahmen für betriebliche E-Mobilität. Und zwar wird es da eine beschleunigte Abschreibung geben von 75% der Anschaffungskosten für Elektrofahrzeuge bereits im Investitionsjahr. Der zweite Baustein ist die Anhebung des Preisdeckels bei der vergünstigten Dienstwagenbesteuerung. Und viertens schließlich, um Investitionen in Forschung zu fördern, wird die Forschungszulage ausgebaut. Der Bemessungsgrundlagenhöchstbetrag steigt von 10 auf 12 Millionen Euro, wodurch sich die maximale Zulage von 2,5 auf 3 Millionen Euro erhöht. Zudem werden die förderfähigen Aufwendungen bürokratiearm ausgeweitet. Mit all diesen Maßnahmen legen wir also die Grundlage, dass hier die Wirtschaft in Deutschland weiter wachsen kann. Es ist eine große Aufgabe, die im Koalitionsvertrag verabredet wurde und in den ersten Kabinettssitzungen vorbereitet und im Koalitionsausschuss auch nochmal abgesegnet wurde. Und nun hat sie das Kabinett passiert. Die zweite Ankündigung umfasst die Bestimmungen zum Thema sichere Herkunftsstaaten und die Abschaffung der verpflichtenden Bestellung des anwaltlichen Vertreters bei Abschiebehaft im Ausreisegewahrsam. Es sind also zwei Maßnahmen, die im großen Komplex Migration und Migrationsreduzierung getroffen wurden. Das Kabinett hat also eine Formulierungshilfe für die Fraktionen verfasst für den Entwurf eines Gesetzes zur Bestimmung von sicheren Herkunftsstaaten. Dieses Gesetz soll die Bestimmung sicherer Herkunftsstaaten durch Rechtsverordnung ermöglichen und die verpflichtende Bestellung, das ist der zweite Teil, des anwaltlichen Vertreters bei Abschiebungshaft und Ausreisegewahrsam ebenfalls beschließen. Wir wollen damit eine effektive Steuerung und Begrenzung der Migration bezwecken und setzen zwei der migrationspolitischen Vorhaben prioritär aus dem Koalitionsvertrag um. Die Bestimmung der sicheren Herkunftsstaaten wird künftig dann für den internationalen Beschluss durch Rechtsverordnung wird ohne Zustimmung des Bundestags und des Bundesrats erfolgen können. Und das zweite Element ist dann eben nochmal, dass die verpflichtende Bereitstellung eines anwaltlichen Vertreters bei Abschiebungshaft und Ausreisegewahrsam gestrichen wird. Das sind die beiden migrationspolitischen Maßnahmen. Und ich glaube, das war es erstmal für die Ankündigung.
Dann danke dafür.
Hi, Tyler hier, Producer von Jung und Naiv. Ohne euch gibt's uns nicht. Jeder Euro zählt und ab 20 landet ihr als Produzenten im Abspann auf YouTube. Weiter geht's.
Dann kommen wir erstmal zu Fragen zu den Kabinettsthemen. Zum ersten Thema Investitionssofortprogramm hatte sich Herr Jung gemeldet und dann Herr Rinke.
Ja, Herr Cornelius, es gibt keinen nachweisbaren Zusammenhang zwischen der Senkung der Unternehmenssteuer und Wirtschaftswachstum. Warum macht die Bundesregierung diesen Zusammenhang auf?
Ich habe die Frage nicht verstanden. Es gibt keinen Zusammenhang zwischen der Senkung von Unternehmenssteuer und?
Es gibt keinen nachweisbaren Zusammenhang, zwischen der Senkung der Unternehmenssteuer und Wirtschaftswachstum. Warum macht die Bundesregierung diesen Zusammenhang auf?
Ich weiß nicht, ob das volkswirtschaftlich richtig ist.
Das ist die wissenschaftliche Kenntnis. Haben Sie da eine andere?
Ich würde gerne Ihre Grundlage sehen, bevor ich mich auf diese Debatte einlasse. Wir führen hier jetzt auch kein volkswirtschaftliches Grunddebatte, sondern natürlich wird die Unternehmenssteuersenkung dazu beitragen, dass Unternehmen stärker investieren. Und wenn Unternehmen investieren, ist die Voraussetzung für Wachstum deutlich günstiger, als wenn sie nicht investieren. Das ist die Grundlage dieser Entscheidung und deswegen wurde sie vom Kabinett getroffen.
Herr Rinke.
Ja, Herr Cornelius, ich hätte ganz gerne gefragt nach dem Effekt dieser Steuersenkung auf die Länder und auf die Kommunen, da sich der Kanzler ja heute Abend auch mit dem Ministerpräsidenten trifft und die sich untereinander dann morgen nochmal beraten. Es hat ja jetzt etliche warnende Stimmen gegeben, sowohl von den Kommunen als auch von den Ländern, dass der Bund hier was beschließt, was mindestens zur Hälfte von diesen beiden staatlichen Ebenen getragen werden müsste. Vielleicht können Sie da nochmal bitte was dazu sagen, ob da irgendwelche Ausgleichsmaßnahmen angedacht sind oder ob man den Ländern oder Kommunen an anderer Stelle entgegenkommen will.
Also uns sind die Sorgen der Länder und Kommunen durchaus bewusst. Andererseits handelt es sich hier natürlich um eine gesamtstaatliche Aufgabe mit dem klaren Ziel, durch die Entlastung der Wirtschaft und die Investitionen zu stärken und Arbeitsplätze zu schaffen, neue Beschäftigung zu ermöglichen. Und dann durch Wachstum auch Steuereinnahmen zu generieren. Und von diesen Steuereinnahmen profitieren gleichermaßen Bund, Länder und Gemeinden. Also es ist quasi ein Kreislaufverkehr. Und die Bundesregierung wird ganz sicher die Herausforderungen, die gerade auch von den Ländern artikuliert werden, im Blick haben. Der Bundeskanzler hat ja gestern erst in seiner Rede beim Kommunalkongress des Städte- und Gemeindebundes da betont, dass es ihm und dem Bundeskabinett wichtig ist, dass wir diese Beschlüsse im Schulterschluss mit Bund und Ländern und den Gemeinden treffen, dass dieser Wirtschaftskurs, der Wachstumskurs im Interesse aller Ebenen in der deutschen öffentlichen Hand ist und dass wir hier eine gemeinsame große Kraftanstrengung unternehmen müssen. Der Bundeskanzler ist zuversichtlich, dass die Länder ihn bei diesem Vorhaben unterstützen. Sie wissen, dass die Ministerpräsidenten heute und morgen in Berlin tagen. Der Bundeskanzler wird heute Abend mit Ihnen zu einem Essen zusammentreffen. Das ist der Beginn einer Diskussion und da werden wir das adressieren.
Nachfragen? Darf ich nochmal nachfragen? Jetzt haben Sie die Länderebene sehr stark betont, hatte ich auch danach gefragt, wegen der MPK. Wie sieht's mit den Kommunen aus? Das bleibt weiter, also mögliche Entlastung für die Kommunen, Angelegenheit der Länder oder wird der Bund da nochmal rangehen und irgendwie eine Sonderentlastung für die Kommunen vorlegen?
Ich glaube, wir stehen jetzt am Beginn einer Debatte des Ausgleiches zwischen den Ebenen und wie gesagt, der Bundeskanzler war gestern beim Kommunalverband und hat, glaube ich, sehr, sehr deutlich gezeigt, dass er die Interessen der Kommunen auch sieht, dass er sie erkennt. Da schließt sich übrigens auch der Kreis zu unserem ersten Thema Migrationspolitik, wo die Kommunen eine sehr, sehr starke Belastung verspüren, auch finanziell. Und auch da wird er dann eine Entlastung hoffentlich greifen können. Aber sicherlich ist das jetzt der Beginn einer Diskussion, die wir dann mit beiden Teilen führen müssen.
Herr Jung nochmal.
Ja, da Herr Cornelius nach einer wissenschaftlichen Studie gefragt hat, also die Hans-Böckler-Stiftung zusammen mit dem Wiener Institut für Internationalen Wirtschaftsvergleich hat 2021 in einer großen Studie festgestellt, dass es keinen Zusammenhang zwischen einer Senkung von Unternehmenssteuern und Wirtschaftswachstum gibt. Welche Erkenntnis hat die Bundesregierung?
Sie wissen, dass ich die Arbeit von vielen Stiftungen schätze und auch gerne zur Kenntnis nehme, aber ich beginne jetzt keine Debatte über die Urteile unterschiedlicher Stiftungen, über volkswirtschaftliche Grundmechanismen, die wir hier wirklich nicht in der Pressekonferenz diskutieren.
Ich möchte
die Bundesregierung stützt sich auf die Expertise vieler Volkswirte und vieler wissenschaftlicher Fachleute, die in diesem Bereich forschen, die ihren Input in verschiedenen Beiräten und Gremien geben, über die Ministerien geben. Ich kann das gerne auch an die Kolleginnen und Kollegen abgeben. Aber nochmal, ich glaube, wir können jetzt hier keine Grunddebatte über volkswirtschaftliches Wachstum führen.
Wir wollen ja auch keine Debatte führen, sondern einfach
Nachfrage,
nur...
Nachfrage, Herr Jung. Ich habe eine lange Liste an Themen. Wenn wir jetzt tatsächlich eine Diskussion beginnen, kriegen wir ein zeitliches Problem. Da sage ich nochmal, Sie können gerne eine Nachfrage stellen.
Ja, Herr Cornelius hat die Behauptung aufgestellt, dass die Unternehmenssteuer für Wirtschaftswachstum sorgen. Und ich wollte wissen, worauf Sie sich da stützen.
Ich habe diese Behauptung nicht aufgestellt. Sie haben mir die in den Mund gelegt.
Herr Rinke?
Ja, nur eine kurze Nachfrage zu der Ministerpräsidentenkonferenz. Wenn der Kanzler da jetzt, wie ich es verstanden habe, nicht irgendwie ein besonderes Angebot nochmal in der Tasche hat, vielleicht können Sie nochmal zwei Takte sagen, was der Kanzler dann mit den Ministerpräsidenten heute Abend besprechen wird.
Ich glaube, das wird eines der zentralen Themen sein. Auch die Modernisierungsmaßnahmen, die der Bund anstreben möchte, vor allem die jetzt in den Konjunktursonderpaketen vorgesehen sind, wo es um Infrastrukturthemen geht, um Digitalisierungsthemen. Das geht jetzt alles in die Konkretisierung im Gesetzgebungsprozess. Sie wissen, dass wir jetzt uns auf der Bundesebene im Prozess der Aufstellung zu einem Errichtungsgesetz befinden und dann eben das Haushaltsaufstellungsverfahren folgen lassen. Und ich möchte jetzt diesem Prozess nicht vorweggreifen.
Wir sind eigentlich noch beim Kabinett, aber Herr Rinke hat jetzt gekonnt seine MPK-Frage noch. Aber wollen Sie erstmal noch eine Nachfrage stellen?
Nee, ich hätte noch zu dem anderen Punkt im Kabinett.
Ah, genau, bloß weil Sie jetzt gerade MPK, Herr Aßmann hatte mir nämlich signalisiert, passt das jetzt dazu? Sonst mache ich es gerne später, aber wenn es jetzt damit abzuräumen geht, dann gerne jetzt.
Dann würde ich das gerne anschließen, Herr Cornelius. Da gab es ja von Seiten einiger Ministerpräsidenten eben auch die Sorge, dass unterm Strich die Länder Mindereinnahmen haben, wenn man also die Investitionspakete gegenrechnet, gegen Einbußen durch Vergünstigungen und so weiter. Wie kann denn das Kanzleramt, wie kann der Kanzler den Ländern und Kommunen im Ergebnis da ja die Sorgen nehmen?
Also ich glaube, die Logik des großen Wachstumspaketes und Wirtschaftspaketes, das die Bundesregierung nun gemeinsam anstößt, übrigens verhandelt in Koalitionsverhandlungen, an denen auch Ländervertreter intensiv beteiligt waren. Hinter diesem Paket steht die Hoffnung und steht die Absicht, in diesem Land für ein zügiges Wirtschaftswachstum zu sorgen. Und dieses Wirtschaftswachstum wird natürlich zu mehr Beschäftigung führen und es wird auch zu mehr Steuereinnahmen führen, die wiederum nach den bekannten Schlüsseln auf Bund, Länder und Gemeinden aufgeteilt werden. Und insofern glaube ich, ist es jetzt nicht der Moment, wo wir einseitig Nachteile aus möglichen Kürzungen diskutieren können, ohne gleichzeitig auch potenzielle Vorteile in den Blick zu nehmen. Und das wird wahrscheinlich heute Abend Thema auch der Debatte.
Kurze Nachfrage noch. Der Ministerpräsident von Rheinland-Pfalz hat ja morgen auch gesagt, zügig ja, aber gründlich auch. Also beim Kanzler bleibt der Optimismus, dass die Länder da nicht blockieren.
Absolut. Der Kanzler hofft auf die gute Zusammenarbeit mit den Ländern. Und dieses erste Treffen heute Abend dient dem ersten Austausch. Es muss dann definitiv intensiviert werden, wird es auch tun, wegen der US-Reise, die Ihnen ja bekannt ist und die in den Kalender kam, kann diese Debatte nicht wie geplant morgen fortgesetzt werden, aber das wird sie sehr zeitnah.
Dann gab es doch noch ein zweites Kabinettsthema, sichere Herkunftsstaaten, Rechtsbeistand. Herr Rinke?
Ja, da habe ich eine Nachfrage an Herrn Harmsen oder Herrn Cornelius zu einem Thema, was nicht genannt wurde, was aber gestern erwähnt wurde, nämlich das Ende des Familiennachzugs für subsidiär Schutzberechtigte. War das jetzt nicht im Kabinett?
Das war ja schon vor einer Woche, ne? Oder vor zwei? Vor einer Woche.
Ja. Vor zwei, okay.
Letzte Woche.
Alles klar, danke.
Frau Neuhaus?
Im Koalitionsvertrag steht zum Thema sichere Herkunftsstaaten. Wir beginnen mit der Einstufung von Algerien, Indien, Marokko und Tunesien. Das ist, wenn ich das richtig verstehe, aber noch nicht auf den Weg gebracht. Oder ist das dann sozusagen die erste Maßnahme, die dann mit Rechtsverordnung auf den Weg gebracht werden soll? Dankeschön.
Der Kabinettsbeschluss heute mit der Formulierungshilfe hat noch keine konkreten Staaten benannt. Und das ist dann wahrscheinlich Gegenstand des nächsten Verwaltungsschrittes.
Ja, Herr Güler, ist das korrekt?
Dankeschön, ja, Jim Güler für die Taz. Mich würde interessieren, was denn der Hintergrund dessen ist, dass Menschen, die in Ausreisegewahrsam kommen oder in Abschiebehaft, keinen Rechtsbeistand erhalten sollen?
Die Bestellung eines Rechtsbeistands in den Verfahren über die Anordnung einer Abschiebehaft hat sich nicht bewährt. Das haben bereits die Justizminister und die Justizministerinnen im November des vergangenen Jahres festgestellt. Sie haben sich einhellig für die Aufhebung des entsprechenden Paragraphen im Aufenthaltsgesetz ausgesprochen. Es ist das Ziel mit dieser Reduzierung des Rückführungsverbesserungsgesetzes, die Rückführung zu erleichtern. Und unter der Feststellung, dass die bisherige Regelung zu einer großen Mehrbelastung der Justiz geführt hat. Und das Ziel ist es, diese Mehrbelastung zu reduzieren.
Vielleicht darf ich das ergänzen. Das Gericht, das über die Anordnung dieser Haft entscheidet, wird auch in Zukunft verpflichtet sein, auf Antrag des Betroffenen bei schwieriger Sach- und Rechtslage einen Rechtsanwalt beizuordnen. Zudem hat es den Betroffenen, einen Verfahrenspfleger zu bestellen, wenn dies zur Wahrnehmung der Interessen des Betroffenen erforderlich ist.
Nachfrage? Ja, also einmal würde mich sozusagen die grundsätzliche Haltung nochmal interessieren, wenn Sie das nochmal ausführen können. Das ist ja eigentlich ein Grundprinzip des Rechtsstaats, dass auch sozusagen, wenn Verfahren überlastet werden, so könnte man ja aus Sicht der Exekutive oder eigentlich immer argumentieren, dadurch werden die Verfahren zu kompliziert, deshalb schaffen wir einfach den rechtlichen Beistand für Beschuldigte ab. Also wieso soll das jetzt bei Geflüchteten plötzlich der Fall sein?
Die Rechtsverfahren sind ja abgeschlossen in dem Moment, wo das Ausreisegewahrsam angeordnet wird, beziehungsweise die Ausreise angeordnet wird. Das heißt, die Betroffenen haben bereits ein komplettes Verfahren durchlaufen und somit sämtliche Rechtsmittel auch ausgeschöpft. Das ist ein zusätzlicher Beistand, der gewährt wurde und der deswegen nicht den Rechtsschutz der Betroffenen mindert.
Herr Jessen?
Ja, ich möchte direkt daran anknüpfen. Herr Harmsen, jetzt bitte ich um Aufklärung. Auf der einen Seite argumentierte Regierungssprecherverfahren seien abgeschlossen. Gleichzeitig haben Sie gesagt, bei komplizierten Fällen werde auf Anordnung des Gerichts dann doch ein Rechtsbeistand gewährt. Was denn nun? Wenn Verfahren abgeschlossen sind und man sagt, man braucht deswegen keinen Rechtsbeistand mehr, warum dann bei komplizierten Sachlagen doch?
Also vielleicht darf ich das ganz deutlich sagen, es wird niemandem ein Rechtsbeistand verwehrt. Die Menschen haben weiterhin das Recht, natürlich das Recht, sich anwaltlich vertreten oder beraten zu lassen. Das, was nun abgeschafft wird, ist die verpflichtende Bestellung eines Rechtsbeistands. durch den Staat. Das heißt, weiterhin hat natürlich jeder Mensch das Recht, auch in Abschiebehaft oder im Ausreisegewahrsam sich juristisch vertreten und beraten zu lassen.
Nachfrage, wenn also sozusagen nur die staatliche Verpflichtung abgeschafft wird, aber nicht die Möglichkeit des Rechtsbeistandes, wer müsste dann, wenn ein Mensch sagt, ich will diesen Rechtsbeistand haben als Betroffener, wer würde für die Kosten dieses Rechtsbeistandes dann aufkommen? Wäre das sozusagen die Privatfinanzierung durch den Betroffenen oder gäbe es da auch eine staatliche öffentliche Finanzierung wie bei der vorherigen jetzt abgeschafften Regelung?
Ich weiß nicht, ob das BMJ dazu sprechfähig ist.
Also das ist ja wieder eine andere Frage sozusagen, nämlich die Frage von Prozesskostenhilfe. Das ist Prozesskostenhilfegesetz geregelt. Ich kann Ihnen ad hoc nicht sagen, ob das Prozesskostenhilferecht für das besondere Verfahren nach dem Aufenthaltsgesetz besondere Regelungen enthält. Grundsätzlich ist es in Deutschland so, dass Personen, die sich einen Rechtsbeistand nicht selbst leisten können, Prozesskostenhilfe beantragen können.
Danke.
Weitere Fragen dazu sehe ich nicht. Dann kommen wir zu Fragen zu anderen Themen. Ein paar Themen, sogar ein paar mehr, wurden mir schon vorab genannt. Unter anderem die Themen Israel, die anstehende US-Reise des Kanzlers, EU-Sanktionen, Böllerverbot, Bürgergeld, Zurückweisung und noch ein paar andere. Ich sage vorab, der Regierungssprecher muss uns um 14:50 verlassen. Ich versuche also vorzuempfinden, bei welchen Themen sich die Fragen an den Regierungssprecher richten. Die Fachsprecher bleiben noch da, dass wir das zumindest vorziehen. Und deswegen würde ich mal sagen, beginnen wir mit dem Thema US-Reise, die Sie wahrscheinlich begleiten, und bei Frau Gerhäuser.
Ja, Herr Cornelius, wir sind ja jetzt in der Vorbereitung der Reise des Kanzlers ins Oval Office auch schon auf eine Art gebrieft, weil wir da zwei denkwürdige Szenen alle erlebt haben, einmal mit Volodymyr Zelensky und einmal mit dem südafrikanischen Präsidenten Ramaphosa. Und ich wüsste jetzt gerne, wie sich Friedrich Merz vorbereitet auf das Treffen mit Trump und auf diese möglichen Sachen, mit denen man immer rechnen können muss.
Diese Beziehung umfasst ja deutlich mehr als ein paar Minuten im Oval Office, auf die offenbar sehr viele sehr, sehr gespannt sind. Ich kann Ihnen sagen, dass dass es sich um einen Antrittsbesuch des Bundeskanzlers handelt, dem verschiedene Telefonate vorausgegangen sind, sozusagen ein Warm-up der beiden. Wir sehen seit Wochen, dass auch die Gespräche zwischen den Mitarbeitern in einem sehr positiven und konstruktiven Ton verlaufen. Es wird vor der Pressebegegnung, die wahrscheinlich dann im Oval Office stattfindet, auch bilaterale Gespräche geben, Gespräche mit der Delegation. Es wird ein Mittagessen geben. Also die werden sehr viel Zeit haben, sämtliche Unstimmigkeiten oder Stimmigkeiten auszuräumen oder sich zu mögen. Und insofern sieht der Bundeskanzler mit großer Gelassenheit auch dieser Situation entgegen. Deutschland ist die drittgrößte Volkswirtschaft auf der Erde. Wir haben als Wirtschaftspartner der USA viel zu bieten. Gleichzeitig ist uns ein sehr konstruktives und positives Verhältnis zu Amerika sehr, sehr wichtig, auch für unsere eigene Volkswirtschaft und für die Sicherheit Deutschlands und Europas natürlich, auch die Unterstützung der USA im Ukraine-Konflikt. Und in diesem riesigen Themenkomplex, in dem wir uns bewegen, glaube ich, gibt es sehr, sehr viele positive Anhaltspunkte und auf die bereitet sich der Kanzler inhaltlich sehr gut vor.
Ja, das ist aber auch eine körperliche Angelegenheit. Also gibt es da auch Atemtechnik, Schlagfertigkeitstraining?
Ich glaube, der Bundeskanzler hat jetzt die letzten Tage keine Zeit, sich körperlich auf diese Begegnung vorzubereiten. Er nimmt das mit einer großen inneren Gelassenheit.
Herr Rinke?
Herr Cornelius, eine inhaltliche Frage, weil Sie die große Themenpalette ja erwähnt haben. Hat sich da eigentlich in den letzten Tagen noch was verändert? Also es gibt immer neue Zwischenfälle jetzt in Israel oder im Gazastreifen. Heißt das, dass zum Beispiel das Thema Israel, wo man vielleicht am Anfang dachte, dass das ein bisschen nachgeordnet ist hinter Ukraine, Sicherheit und Handelsfragen, dass das jetzt nach vorne auf die Agenda des Kanzlers rückt?
Ich glaube, in unserer Themenpalette hat sich nichts geändert. Was in welcher Gewichtung besprochen wird, müssen wir der Situation überlassen. Deutschland hat seine Position auch hier schon öffentlich gemacht. Sie sehen ja auch oder beobachten die Debatte innerhalb der USA. Auch der amerikanische Präsident ist unter dem Eindruck vieler Vorgänge, die im Land, aber auch in der Welt beschäftigen. Ich glaube, dann werden wir morgen sozusagen einen Abgleich der Themen, der Interessen, der Argumente auf all diesen Themenfeldern sehen. Ich sehe jetzt aber keine Sache, die sich vordringlich nach vorne schiebt. Bin nach wie vor sehr zuversichtlich, dass die Gemeinsamkeiten, die da abzuhandeln sind, sehr, sehr groß sind.
Kurze Nachfrage nur zum Organisatorischen. Ist mittlerweile klar, ob der Kanzler auch Senatoren oder Mitglieder aus dem Repräsentantenhaus treffen kann?
Daran wird noch gearbeitet. Es gibt die Idee, dass man das tun könnte, aber es gibt auch auf dem Hill einen Terminkalender. Die Senatorinnen und Senatoren, die Führung des Hauses ist unter Terminzwängen. Es wird noch die Abstimmung versucht, aber ich denke, dass wir bis heute Abend da Klarheit haben.
Herr Jessen, auch zur USA-Reise?
Ja, also ich finde die Formulierung, Herr Cornelius, Möglichkeit, sämtliche Stimmigkeiten auszuräumen, eine charmante Variante. Was ist das Kriterium?
Packen Sie noch ein UN davor, dann passt.
Nein, Sie hatten gesagt, sämtliche Unstimmigkeiten oder Stimmigkeiten auszuräumen.
Unstimmigkeiten auszuräumen oder Stimmigkeiten zu betonen.
Verstehe. Was ist das Kriterium des Kanzlers, ab wann dieser Besuch auch in seiner öffentlichen Wahrnehmung ein Erfolg ist? Ist Erfolg schon dann gegeben, wenn eine, sagen wir, Selenskyisierung vermieden wird? Oder was sind handgreifliche Kriterien, um Erfolg festzustellen?
Also wir haben da kein Koordinatensystem und auch kein Grad-Celsius-Messsystem, wo wir sagen, Erfolg oder nicht Erfolg. Ich glaube, es ist wichtig, dass man einen Antrittsbesuch macht, dass man diese Beziehungen ausbaut, dass man sich persönlich kennenlernt. Das ist, glaube ich, gerade bei den handelnden Personen ein ganz entscheidender Faktor. Und über das Urteil dieses Besuchs, das überlasse ich dann wahrscheinlich am Ende doch Ihnen, weil ich glaube, die Begeisterung dafür ist so groß und die Urteilskraft so ausgeprägt, dass ich selbst sehr gespannt bin, welche Noten Sie anschließend verteilen.
Welche Rolle spielt eine mögliche Verständigung über Folgen und Gegenwirkungen der Stahl- und Aluminiumzölle im Ranking der Gesprächswichtigkeiten für den Kanzler?
Es ist sicherlich ein wichtiges Thema, weil da jetzt heute die vom US-Präsidenten gesetzte Frist ausläuft. Grundsätzlich gilt, dass wir ein sehr, sehr starkes Interesse an guten und stabilen Handelsbeziehungen haben. Sie wissen, dass momentan die Verhandlungen laufen zwischen der Kommission und der amerikanischen Regierung, unter anderem heute in Paris. Die Delegationen sind im permanenten Austausch. Wir sind auch sozusagen punktgenau informiert, wie der Verhandlungsstand ist. Die Kommission bereitet Lösungen vor, falls es nicht zu Verhandlungsergebnissen kommt. Und all dies unter der Prämisse, dass die Europäische Union auch klar signalisiert, dass sie ihre Interessen verteidigen wird und sich Optionen offen hält, von denen wir momentan keine ausschließen.
Dann würde ich das Thema wechseln und das neue Stichwort wäre Israel. Und wir beginnen bei Herrn Aßmann.
Ja, an Herrn Hinterseher die Frage, Gideon Saar kommt ja morgen nach Berlin zum Besuch. Was ist das für ein Besuch bei der Genese? Ist das jetzt Gegenbesuch, Routine der Situation geschuldet, kurzfristig vereinbart, sowieso irgendwie schon klar? Und noch anschließend, Herr Wadefuhl hat ja erklärt, man prüfe im Auswärtigen Amt mögliche Völkerrechtsverstöße Israels im Gazastreifen. Wie ist da jetzt der Stand dieser Prüfung und inwiefern wird das dann morgen Thema mit Herrn Saar? Auch Stichwort Waffenembargo, teilweise ganz. Gibt es ja im politischen Raum einiges, was da diskutiert wird. Welchen Raum wird das dann in den Gesprächen einnehmen? Danke.
Danke. Ich kann den Besuch von dem israelischen Außenminister Gideon Saar hier bestätigen. Sie wissen, dass Außenminister Wadefuhl bereits in Jerusalem war. Und das ist jetzt natürlich die Art Gegenbesuch. Der Außenminister hat auch wiederholt betont, dass es einen sehr regen Austausch mit seinem israelischen Amtskollegen gibt. Und die Themen natürlich fortlaufend und kontinuierlich besprochen werden. Sie wissen gleichzeitig, dass das Gespräch erst morgen ist, insofern ich den Themen dann auch nicht vorgreifen kann.
trotzdem nochmal die Nachfrage. Wenn man unter Freunden sagt, wir prüfen, was ihr da im Gazastreifen macht, dann wird man doch mit denen, wenn sie dann zufällig zum Gegenbesuch kommen, auch mal über den Stand dieser Prüfung reden, oder?
Sie können davon ausgehen, dass es eine ganze Bandbreite an Themen gibt, das vermutlich auch diesen Themenkomplex mit einschließen wird.
Herr Barwick?
Laut einer aktuellen repräsentativen Forsa-Umfrage sprechen sich 75% der Bundesbürger wegen dem Vorgehen in Gaza gegen weitere Waffenlieferungen aus, darunter auch 71% der CDU-Wähler. Herr Cornelius, da würde mich interessieren, ist denn so ein gesellschaftliches Stimmungsbild dem Kanzler bekannt? Und wenn ja, bringt ihn das auch zum Nachdenken, was seine bisherige Haltung zu Waffentransporten nach Israel angeht, die laut aktueller Mitteilung der Bundesregierung bis Stichtag Mitte Mai fast eine 500 Millionen Euro betrafen in Form von Waffen, Munition und Spezialpanzern?
Die Position zu Exporten nach Israel hat sich nicht verändert. Sie wissen, dass es sich um Einzelfallentscheidungen handelt, dass wir sie stets prüfen, dass diese Entscheidung im Licht des kompletten Rasters der Umstände getroffen werden muss und dass diese Einzelfallentscheidung so präzise erfolgt, dass der Bundeskanzler das wirklich im Detail sich natürlich auch vorlegen lässt. Die öffentliche Stimmung ist sicherlich kein Entscheidungskriterium für solche sehr prinzipiellen Entscheidungen.
Nachfrage? Ja, noch eine weitere Frage, wenn wir gerade beim Thema Waffentransporte sind, die HC Opal, ein derzeit im Mittelmeer befindliches
Frachtschiff. Aber Herr Barwick, wir sind beim Thema Israel.
Ja, ja, Sorge, wir müssen auch nicht immer unterbrechen. Also so viel Zutrauen können Sie mir schon haben.
Das jetzt manchmal wechseln Sie mit einem anderen Stichwort dann in eine andere Weltregion.
Keine Sorge, ich versuche es nochmal. Die HC Opal, ein derzeit im Mittelmeer befindliches Frachtschiff, welches nach aktuellem Stand einem deutschen Schifffahrtsunternehmen mit Sitz in Hamburg gehört und in Deutschland auch registriert ist, soll 23 Container mit RDX und TNT-Sprengstoff sowie Zündern, Raketenmotoren zum Bau von Luftbodenraketen und Bomben nach Israel transportieren. Der Flaggenstaat Antigua und Barbuda hat erklärt, das Schiff dürfe keine Waffen nach Israel bringen. Daraufhin hat das Schiff seine GPS-Ordnung ausgeschaltet und fährt jetzt sozusagen schwarz durch das Mittelmeer mit Zwischenziel Zypern. Vor diesem Hintergrund würde mich grundsätzlich interessieren, welche völkerrechtliche Verantwortung trägt denn die Bundesregierung, wenn eine deutsche Reederei gegen den Willen des Flaggenstaates ein Schiff mit Sprengstoff und weiteren Rüstungsgütern nach Israel losschickt?
Der Vorgang ist mir nicht bekannt, deswegen kann ich auch keine Verantwortung daraus ableiten momentan, aber ich kann das gerne prüfen.
Ja, ich hätte Sie auch gar nicht gefragt, sondern im Zweifel das Auswärtige Amt und das Verkehrsministerium. Ja.
Kann ein anderes Haus ergänzen? Das sieht im Moment nicht so aus. Das Verkehrsministerium sitzt da, wenn ich das richtig sehe.
Ich glaube, das Verkehrsministerium ist für völkerrechtliche Konsequenzen, die Sie gefragt haben, der falsche Ansprechpartner. Und deswegen muss ich Ihnen sagen, ich wollte Ihnen nur helfen bei der Entscheidungsfindung auf Ihre Frage.
Wir sind weiter beim Thema Israel. Auf der Liste ist die nächste Frau Gerhäuser.
Das so insofern erledigt, als vieles da drin war. Und ich bitte einfach nur darum, sobald es nochmal Programme gibt mit den einzelnen Schritten, es werden ja auch andere Menschen getroffen von Gideon Saar, dass wir das bekommen, sobald das vorliegt. Das wäre mein einziger Wunsch.
Dann Herr Jung.
Herr Cornelius, nochmal in Verbindung mit dem Thema davor. Der US-Präsident hat angekündigt, the US is going to own Gaza. Wird der Kanzler morgen diesen absolut illegalen Plan der Amerikaner für Gaza öffentlich kritisieren?
Ist ein Plan der Amerikaner zu Gaza nicht bekannt. Es gibt Äußerungen und die Bundesregierung hat klar sich positioniert, was die völkerrechtliche Situation in Gaza angeht und auch das Thema das Thema der Zwei-Staaten-Lösung im Prinzip nach wie vor als Lösungsziel, als Lösungsweg für die deutsche Bundesregierung in den Vordergrund geschoben, weil das für uns der einzige völkerrechtliche Ausweg aus diesem Konflikt erscheint.
Aber die öffentlichen Äußerungen des US-Präsidenten dazu, die ich ja gerade genannt habe, die werden Ihnen ja bekannt sein. Herr Hinterseher, habe ich das richtig verstanden, dass das AA bisher keine israelischen Kriegsverbrechen in Gaza abschließend festgestellt hat? Ist das Ihr Ernst? Habe ich das richtig verstanden?
Ich glaube, ich habe dazu auch zuletzt schon gesagt, was zu sagen ist, denn wir prüfen diese Vorfälle, wir schauen uns das sehr genau an. Wir haben unsere Sorge mehrfach hier rüber ausgedrückt. Wir wissen, wie die Lage im Gazastreifen ist. Sie ist dramatisch schlecht. Die humanitäre Hilfe, die dort seit gut 10 Tagen wieder ankommt, ist bei Weitem zu wenig. Und deswegen muss Israel diese humanitäre Hilfe ermöglichen, stärken. Wir haben auch in den letzten Tagen gesehen, dass es bei den Verteilstationen des Gaza Humanitarian Fund zu Zusammenstößen kam, zu Verletzungen, zu Toten. Dort ist es auch wichtig, dass Israel aufklärt, wie es zu diesen Tötungen kam. Und ansonsten gilt, was wir hier auch zuvor gesagt hatten, dass es an Israel ist, Sorge zu tragen, dass das humanitäre Völkerrecht dort an dieser Stelle eingehalten wird.
Herr Rinke?
Ja, schließt direkt an. Das wollte ich eigentlich auch fragen, Herr Hinterseher, zu diesen Vorfällen an den Verteilstellen, ob Sie dahinter ein gewisses System sehen. Es gibt ja den Vorwurf an Israel, dass man, obwohl diese Organisation amerikanisch-israelisch zu sein scheint, eigentlich die Verteilung von Hilfsgütern untersagen oder unmöglich machen will. Wie ist da Ihre Einschätzung?
Also was wir gesehen haben, ist oder sind die Berichte der Vereinten Nationen, und die haben wir mit natürlich allergrößter Sorge verfolgt, weil es Tatsache ist, dass erneut verzweifelte Menschen dort an diese wenigen Verteilstellen kommen, der Gaza Humanitarian Foundation. Sie wurden durch Schüsse der israelischen Armee getötet, so sagen die Berichte der Vereinten Nationen. Das muss geprüft werden. Wir haben zu diesen Vorfällen, weil wir nicht vor Ort sind, natürlich keine eigenen Erkenntnisse. Es ist völlig klar, dass aufgeklärt werden muss, wie es zu diesen Vorfällen kommen konnte. Wir fordern von der israelischen Seite, dass es eine umgehende und eine umfassende Untersuchung dazu gibt. Und die Verantwortlichen für solche Schüsse müssen zur Rechenschaft gezogen werden. Denn diese schockierenden Vorfälle zeigen ja eigentlich nur einmal mehr, dass sich in Gaza hungernde Menschen aus Verzweiflung in Lebensgefahr begeben, um an das Notwendigste zu gelangen, nämlich Nahrung. Und das ist, und das hat auch haben verschiedene, glaube ich, Personen in den letzten Tagen gesagt, auch der Bundesaußenminister, eine unerträgliche Situation. Gleichzeitig haben die Vereinten Nationen, und das ist das, worauf wir setzen, und andere humanitäre Organisationen eben die Ressourcen und die Expertise, um die Zivilbevölkerung in Gaza umfassend und ausreichend zu versorgen. Es liegt ja nicht daran, dass die Versorgung oder die Güter nicht dort sind, sondern es liegt am Zugang. Und diese lebensrettenden Hilfsgüter, die stehen dort schon teilweise seit mehreren Monaten und stehen eben bereit, um geliefert zu werden über dafür qualifizierte Organisationen, die das nach humanitären Prinzipien tun.
Das Bundesinnenministerium kann dem Wunsch von Frau Gerhäuser nach Konkretisierung des Programms nachkommen. Und dann habe ich auf der Liste noch Herrn Jung, Herrn Güler und wer hatte sich noch? Herrn Warwick. Und dann würde ich gerne das Thema wechseln. Aber erstmal Herr Hamsen gerne.
Ja, ich würde dem Wunsch gerne nachkommen. Ich kann Ihnen mitteilen, dass der Bundesinnenminister Alexander Dobrindt zur Stunde den israelischen Außenminister trifft. Es handelt sich dabei um ein vertrauliches Gespräch, das dem Bundesinnenminister aber besonders wichtig war.
Herr Jung, Nachfrage dazu?
Weil der Bundesinnenminister selbst auch gesagt hatte, er würde demnächst nach Israel reisen. Gibt es da irgendwelche Konkretisierungen, wann das passiert oder wird das jetzt alles besprochen?
Da kann ich Ihnen noch nichts mitteilen zum jetzigen Zeitpunkt.
Herr Jung?
Ich möchte darauf hinweisen, dass Sie meine Frage ein bisschen ausgewichen sind. Ich habe Sie richtig verstanden, dass das AA bisher nicht festgestellt hat, dass Israel Kriegsverbrechen in Gaza begeht. Sie prüfen immer noch.
Ich habe, glaube ich, dazu gerade Stellung genommen. Ich habe Ihnen gesagt, dass wir zu den Fällen oder vor allem zu diesen Vorfällen keine eigenen Erkenntnisse haben. Und das ist richtig.
Ja, aber Sie prüfen ja, ob es bisher Kriegsverbrechen gab. Und Sie haben bisher in 1,5 Jahren dieses Krieges noch keine israelischen Kriegsverbrechen festgestellt.
Ich habe Ihnen gerade dazu gesagt, was ich dazu zu sagen habe, Herr Jung.
Herr Warwick?
Herr Merz hat am 26. Mai ja erklärt, dass selbst nach seiner Einschätzung Israel Völkerrecht mindestens verletzt hat mit seinem Einsatz in Gaza. Verstehe ich Sie richtig, dass das Auswärtige Amt jetzt sogar dieser Einschätzung des Bundeskanzlers widerspricht?
Nein, Sie hatten gerade meine Einschätzung gehört dazu, die ich gerade dargelegt hatte. Der Bundesaußenminister und der Bundeskanzler hatten sich geäußert. Und diesen Äußerungen habe ich natürlich nichts hinzuzufügen.
Sie müssen präzisieren, dass der Bundeskanzler sich in seiner Äußerung auf die humanitäre Situation in Gaza bezogen hat und Israel stets mahnt, humanitäres Völkerrecht einzuhalten, vor allem bei der Verteilung von Lebensmitteln und der Hilfe für die Zivilbevölkerung. Und dazu hat der Kollege ausreichend Stellung genommen. Ich möchte nur noch mal darauf hinweisen, diese Verteilung besorgt uns, aber sie besorgt uns auch, weil es natürlich auch auf der Seite der Hamas offensichtlich Instrumentalisierung dieser Hilfslieferungen gibt. Und wir deswegen auch an beide Konfliktparteien appellieren, die Zivilbevölkerung nach den Regeln des humanitären Völkerrechts zu behandeln.
Okay. Also nur um das Regierungsnarrativ noch zu verstehen. Also man sagt, jawohl, Israel hat humanitäres Völkerrecht verletzt, dies entspricht aber keinem Kriegsverbrechen.
Die Bundesregierung hat an Israel appelliert, humanitäres Völkerrecht einzuhalten. Das ist eine andere Formulierung.
Der Kanzler hat das angekündigt, als Sie das von Verletzung des Völkerrechts gesprochen. Und das haben wir jetzt wieder zurückgenommen.
Deswegen wollte ich wissen, wie da das regierungsinterne Wording ist, wenn Sie das nochmal konkret machen können. Also zumindest die Aussage des Kanzlers, dass Israel humanitäres Völkerrecht verletzt, die steht so, aber wenn es darum geht, das als Völker- oder Kriegsverbrechen zu formulieren, nimmt die Bundesregierung davon Abstand.
Sie wissen doch, dass grundsätzlich Israel das Recht hat, völkerrechtlich verbrieft, sich gegen die Angriffe der Hamas zu wehren, zu verteidigen. Und dieses Selbstverteidigungsrecht muss den Bestimmungen des humanitären Völkerrechts entsprechen. Die Bundesregierung hat auf die Bedeutung der Einhaltung des humanitären Völkerrechts gegenüber der Zivilbevölkerung hingewiesen. Das hat der Bundeskanzler jetzt mehrfach getan. Das ist eine Veränderung im Ton, die Sie jetzt mehrfach beschrieben haben. Und ich glaube, in der Positionierung können wir jetzt Ihnen im Moment nicht weiterhelfen.
So, jetzt noch Herr Güler und dann noch Herrn Ayash und dann wechseln wir tatsächlich das Thema. Herr Güler?
Das erledigt sich bei mir, danke.
Okay. Herr Ayash, Ihre Frage? Herr Ayash?
Genau, das Thema von über Gaza und Israel ist vor, am 24. Februar, direkt nach dem Bundestagwahl, sagte der damalige Oppositionsführer und jetzige Bundeskanzler Merz, dass er nicht dagegen, wenn Netanyahu nach Berlin kommt. Obwohl gibt es eine Strafanzeige gegen Benjamin Netanyahu. Und vorgestern hat der Bundeskanzler mit Netanyahu telefoniert. Gibt es eigentlich Termin von Netanyahu? Der ist Kriegsverbrecher. Und die Bundesregierung ist, ob die Bundesregierung bereit, ihre Hände an solche Verbrecher zu geben? Wenn die Bundesregierung...
Herr Ayash, ich glaube, die Frage ist angekommen.
Die Frage ist noch nicht so weit zu Ende. Meine Frage, ich bin Gegner der Antisemiten. Aber das ist so, wenn die Bundesregierung
ihre
Verantwortung gegenüber den Israelis auch diese Verantwortung an Leiter Palästinenser.
Es gibt momentan keine Reiseplanung. Das ist die Antwort auf Ihre Frage.
Dann wechseln wir jetzt das Thema. Ich schaue noch mal auf meine Liste an diejenigen. Herr Cornelius hat nicht mehr viel Zeit. Herr Warwick, Ihr Thema EU-Sanktionen richtet sich an Herrn Cornelius. Dann schaue ich jetzt noch mal in die Runde und frage, wer hat eine Frage, die sich an den Regierungssprecher richtet? Herr Jung.
Was sagt denn Herr Merz eigentlich zu diesem Verwaltungsgerichtsurteil zu den Grenzkontrollen?
Herr Merz hat sich gestern beim Verwaltungs... Sind wir jetzt beim Urteil wieder oder bei...
Jetzt sind wir, ich glaube, das Thema Zurückweisung. Meinen Sie das, Herr Jung? Das
war ja. Okay, also der Bundeskanzler hat sich ja gestern geäußert beim Kommunalverband. Er hat betont, dass es sich bei den Zurückweisungen nach wie vor um Maßnahmen im Rahmen des bestehenden europäischen Rechts handelt, dass diese Maßnahmen weiter fortgeführt werden. Hintergrund ist, dass einfach das Migrationsgeschehen zu hoch ist an den Grenzen, dass die Gemeinden überlastet sind. Diese Feststellung hat übrigens beim Kommunalverband auch auf sehr ungeteilte Zustimmung ist dort gestoßen. Deswegen wird der Bundeskanzler das Urteil nicht im Detail kommentieren. Allerdings hat die Bundesregierung insgesamt festgestellt, dass sie sich selbstverständlich an die Rechtsprechung in Deutschland hält.
Herr Jessen, Sie wollten zu dem Thema auch fragen. Geht das noch darüber hinaus? Dann sind Sie dran.
Ja, der Bundeskanzler hat in seiner Erklärung aber gesagt, einerseits habe das Verwaltungsgericht möglicherweise Spielräume eingeengt, andererseits würden diese Spielräume bestehen. Was ist darunter konkret zu verstehen? In welcher Weise wurden rechtliche Spielräume eingeschränkt und welche bestehen weiterhin?
Sie wissen, dass es sich um eine Einzelfallentscheidung handelt. Das beantwortet einen Teil Ihrer Frage. Und die Überprüfung der praktischen und rechtlichen Konsequenzen, die hält jetzt noch an. Das Innenministerium hat da die Federführung. Und wie ich sagte, es wird an der Praxis, dass und an der Feststellung, dass das Dublin-Verfahren in seiner jetzigen Form problematisch ist, wenig ändern.
Das Gericht hat in seiner Begründung aber Kriterien genannt, die weit über Einzelfälle hinausgehen. Es hat nämlich grundsätzlich festgestellt, sowohl zum Asylgesetz als zum Europäischen Verfahrensgesetz gesagt, dass die Voraussetzungen, die dort niedergelegt seien, für Abweisung oder Zurückweisung nicht gegeben sind. Das reicht über den Einzelfall weit hinaus. Wieso geht der Kanzler oder gehen Sie davon aus, dass es sich um praktisch nicht weitere Konsequenzen habende Einzelfallentscheidungen handele?
Ich glaube, der Bundesregierung steht es jetzt nicht an, die Urteile eines Gerichtes zu kommentieren, aber in ihrer Einschätzung handelt es sich um eine Einzelfallentscheidung.
Weitere Fragen dazu sehe ich nicht. Und es hat auch niemand anderes sich gerührt, als ich gefragt habe, ob es zwingende Fragen an Herrn Cornelius gibt. Deswegen sind Sie frei. Doch, Herr Güller? Gut.
Es ist eine Lernfrage, Herr Cornelius. Und zwar geht es nochmal um das Thema weitreichende Waffensysteme für die Ukraine, wo sich Herr Merz ja vergangene Woche dazu geäußert hatte. Und da hatte er gesagt, genau, es gibt keine Reichweitenbeschränkungen mehr für die Waffen, die an die Ukraine geliefert werden, von der westlichen Staatengemeinschaft. Und dann hat er gesagt, wir nennen das im Jargon Long Range Fire, also auch Waffen, mit denen die Ukraine mit Waffen auszustatten, um militärische Ziele im Hinterland anzugreifen. Mich würde einmal interessieren, was Herr Merz denn genau mit Long Range Fire gemeint hat.
Long Range Fire ist ein Oberbegriff für Waffensysteme, die eine gewisse Reichweite erzielen, die also auf die Distanz wirken.
Und was für eine Reichweitenzahl?
Wie Sie wissen, wollen wir über einzelne Details von Waffensystemen nicht mehr reden. Aber wenn Sie die militärische Fachliteratur anschauen, handelt es sich um Marschflugkörper, um Raketen mit kleiner bis mittlerer Reichweite.
Genau, und da ist ja bei Long Range Fire eher von Reichweiten von 2.000 bis 3.000 Kilometer die Rede.
Ja, wie gesagt, ich will jetzt keine Systemdiskussion mehr. Long Range Fire ist ein Terminus, der im Prinzip die Fähigkeit umschreibt, feindliche Ziele auch auf größere Distanz zu bekämpfen. Und das ist mit Long Range Fire gemeint.
Dann wechseln wir gleich erneut das Thema und ich verabschiede mich schon mal von
Ihnen. Das ist nett, ja. Entschuldigen Sie, dass ich los muss.
Aber fühlen Sie sich frei, noch zu bleiben, aber.
Nee, ist schön hier.
Tschüss.
Tschüss.
So, wir wechseln das Thema. Das neue Stichwort heißt Bürgergeld und Frau Kunert kann ihre Frage stellen.
Genau, an das BMAS. Ministerin Baas hat ja im Stern-Interview von mafiösen Strukturen beim Bürgergeld gesprochen. Und da würde mich mal interessieren, ob Sie nochmal das Problem einmal genau beschreiben könnten und vor allem von welchem Umfang wir da sprechen bei diesem Problem, ob man das irgendwie eingrenzen kann und was die Ministerin jetzt da ganz konkret gegen machen möchte und ob es da schon einen Zeitplan auch gibt dafür.
Ja, danke für die Frage. Das kann ich Ihnen einigermaßen beantworten, indem ich ein kleines bisschen vortrage, vielleicht für die, die es nicht kennen, den Wortlaut des Interviews, weil das schon Teile erklärt. Bei mir in Duisburg gibt es in manchen Gegenden Sozialleistungsmissbrauch. Wer nicht genügend Geld für sich und seine Familie verdient, kann ergänzend Bürgergeld beantragen. Es gibt jedoch ausbeuterische Strukturen, die Menschen aus anderen europäischen Ländern nach Deutschland locken und ihnen Mini-Arbeitsverträge anbieten. Gleichzeitig lassen sie diese Menschen Bürgergeld beantragen und schöpfen die staatlichen Mittel dann selbst ab. Das sind mafiöse Zustände, die wir zerschlagen müssen. Sie spricht also nicht von mafiösen Strukturen im Bürgergeld, sondern spezifisch für Duisburg und andere Regionen, vor allem in NRW, von Einzelfällen und von Situationen, in denen es Missbrauch im Bürgergeld gibt. Ein bisschen hilfsweise kann ich Ihnen Zahlen der BA dazu geben, dass die BA hat für das Jahr 2024 insgesamt 123.000 Fälle von möglichen Leistungsbetrug untersucht und davon in 101 Fällen tatsächlich Leistungsbetrug festgestellt. 43.000 Fälle sind an die Staatsanwaltschaft oder an den Zoll weitergegeben worden und in den übrigen Fällen haben die Jobcenter selbst weiter ermittelt. Und das sind allerdings jetzt nicht die Zahlen für spezifisch EU-Bürger in Duisburg, sondern das sind sozusagen die bundesweiten Zahlen von den Jobcentern. Genauere Zahlen zu diesem ganz spezifischen Problem gibt es nicht. Und das wiederum, das greift auch der Koalitionsvertrag auf, wo es wörtlich heißt, groß angelegter Sozialleistungsmissbrauch im Inland sowie durch im Ausland lebende Menschen muss beendet werden. Einen vollständigen Datenaustausch zwischen Sozial-, Finanz- und Sicherheitsbehörden werden wir ermöglichen. Die Finanzkontrolle Schwarzarbeit wollen wir weiter stärken und so härter gegen diejenigen vorgehen, die illegale Beschäftigung betreiben oder schwarz arbeiten. Mit einer besseren digitalen Vernetzung wollen wir Kontrollen möglichst bürokratiearm und effektiv gestalten. Sie hören daraus, dass es ein Regierungsvorhaben ist, was mehr Ressorts betrifft. Und Sie hören daraus, dass es um besseren Datenaustausch gehen wird, damit eben die Zahlen etwas konkreter vorliegen als bislang. Weil dadurch, dass es momentan eben kommunale Phänomene sind, gibt es da auch keine bundeseinheitlichen Zahlen zu.
Nachfrage?
Ja, zum einen die Nachfrage. Sie haben jetzt gerade gesagt, dass es auch in NRW da viele Fälle gab. Ist es denn ein bundesweites Phänomen tatsächlich? Und die Nachfrage noch zu der Planung. Sie wollen das jetzt, den Datenaustausch verbessern, auch da irgendwie ab wann?
Ja, das zum einen ist der Datenaustausch nur bedingt in unserer eigenen Zuständigkeit. Zum anderen, wie gesagt, bei allen Vorhaben des Koalitionsvertrages gilt ja, dass die genaue Ausgestaltung und der genaue Zeitplan erstmal abzuwarten bleiben. Es ist kein bundesweites Phänomen, sondern es tritt vor allem dort auf, wo es viel günstigen Wohnraum gibt. Und es ist ein Phänomen, was verstärkt vor allem im Ruhrgebiet auftaucht, unter anderem eben auch in Duisburg, wo ja der Wahlkreis von Ministerin Baas ist. Und vielleicht ist dem einen oder anderen auch noch anekdotisch bekannt aus dem letzten Herbst, wo in Duisburg im sogenannten Weißen Riesen in einem Hochhauskomplex eine Razzia stattgefunden hat von Zoll und BA und wo eben genau diese Sozialleistungsmissbrauchsfälle untersucht werden sollten. Also da gibt es dann am Ende für diesen konkreten Fall gibt es dann Zahlen beim Zoll, was sie aufgedeckt haben. Ich glaube, es waren zum Beispiel 59 Fälle, wo Kindergeldmissbrauch aufgedeckt wurde. Aber wie gesagt, es gibt keine bundesweiten Zahlen gegenwärtig. Das müssten Sie tatsächlich ein bisschen in den Kommunen abfragen. Und zum Beispiel der OB aus Duisburg, Sören Link, hat sich dazu ja schon häufig geäußert.
Herr Aßmann dazu.
Ja, Frau Martens, vielleicht nochmal so ein bisschen übergeordnet die Frage. Der Kanzler hat ja gesagt, Entschuldigung, dann war das das falsche Schild.
Ich korrigiere.
Ich kann das hier von hier, was drunter stand, konnte ich nicht sehen.
Nee, Sie haben recht, ich habe Unrecht, Prühl.
Nochmal die Frage, der Kanzler hat ja gesagt, das ist ein komplexes Verfahren, Stichwort Bürgergeld, künftig Grundsicherung. Und da brauche die zuständige Ministerin Zeit. Nehmen Sie uns doch mal mit, wie ist denn der Fahrplan im BMAS in Sachen Bürgergeldreform? Wann wird da was vorgelegt? Worauf konzentriert man sich da? Wie kann das in den Grundzügen aussehen?
Ja, auch da wurden ja im Koalitionsvertrag, das geht ja jetzt weg von dem Fall mafiöse Strukturen, aber da wurde ja im Koalitionsvertrag grundsätzlich festgelegt, dass bestimmte Regelungen wie die Karenzzeit bei Vermögen wieder abgeschafft werden sollen und dass man im Sanktionsbereich Änderungen vornimmt. Wann und wie genau das abgestimmt wird, ist, wie Sie selbst richtig zitieren, ein bisschen komplex und bleibt deswegen auch noch abzuwarten. Da kann ich Ihnen jetzt keine konkrete Guideline geben.
Naja, Anfang nächsten Jahres irgendwann.
Ich bin mir nicht sicher, ob wir da im Interview eine Zahl hatten. Nee, habe ich nicht. Tut mir leid.
Okay, danke.
Zu dem Thema habe ich noch Herrn Rusch und Herrn Jung. Dann würde ich gerne wieder das Thema wechseln.
Ja, Erik Rusch, Epoch Times. Genau zu diesem Thema mit diesem Bürgergeldbetrug, was wir gerade hatten, Frau Prühl. Ja. Zum einen, Sie haben die Zahl der Fälle genannt, aber über welche Summe sprechen wir da? Gibt es da auch da Schätzungen zu? Und es wurde ja auch gesprochen von Tagelöhnern, die aus dem Ausland nach Deutschland gelockt werden, ein Minigehalt bekommen und dann sozusagen gezwungen werden, Bürgergeld zu beantragen, um das aufzustocken. Sind da die, gibt es da Herkunftsstaaten, die besonders hervorstechen?
Ja, also es ist ein Phänomen, was, wie gesagt, verstärkt im Ruhrgebiet vorkommt und wo es sich häufig um Bürger aus Rumänien und Bulgarien handelt, also Menschen mit EU-Freizügigkeitsrecht und deswegen auch den Bürgergeldanspruch, wenn sie denn einen Minijob zum Beispiel haben, der nicht zum Lebensunterhalt reicht. Ich will noch mal einordnen und sagen, die Zahlen, die ich eben vorgetragen habe, das sind nicht die Fallzahlen für dieses konkrete Phänomen, sondern das sind die gesamten Verdachtsfälle vom Bürgergeldbetrug.
Welche Summe steht da im Raum?
Das kann ich Ihnen pauschal nicht sagen. Ich weiß nicht, ob das die BA weiß, weil es natürlich immer individuell ist, wie groß auch die Familien sind und für wie viele mitreisende Familienangehörige gegebenenfalls Regelsätze gezahlt werden. Also das kann man nicht pauschalieren, weil es hängt ab von der Höhe des individuellen Einkommens und der Höhe des Existenzminimums für die Bedarfsgemeinschaft.
Könnten Sie da was nachrechnen?
Ich würde Sie bitten, das bei der BA anzufragen, weil die Zahlen erheben.
Herr Jung?
Frau Pühl, nur ganz kurz, Sie hatten die Ministerin zitiert, wer nicht genügend Geld verdiene, könne ergänzend Bürgergeld beantragen. Mhm. Ist dann das grundlegende Problem dann nicht, dass Menschen, obwohl sie arbeiten, noch zusätzlich Bürgergeld benötigen? Weshalb skandalisiert die Ministerin das nicht?
Das hat die Ministerin in anderen Interviews ja auch bereits irgendwie vorgetragen und es wird Sie auch nicht überraschen, dass das einer der Gründe ist, warum die Ministerin und auch schon Herr Heil sich immer sehr stark gemacht haben für einen angemessenen Mindestlohn und auch für eine bessere Vereinbarkeit von Familie und Beruf, damit eben so viel Arbeitsstunden geleistet werden können, damit das am Ende auch für den Lebensunterhalt reicht.
Also ist das Ziel jetzt auch für diese Legislatur, dass Menschen, die arbeiten, nicht zusätzlich nach Bürgergeld, also aufstocken müssen, dass das Aufstockerproblem aufhört? Ist das das Ziel?
In einer perfekten Welt würden wir das vielleicht alle wünschen. Ich bin mir nicht sicher, ob wir da hinkommen werden. Einfach weil, wenn jemand nur einen Minijob hat, wird das mutmaßlich nicht ein Existenzminimum abdecken.
Dann wechseln wir erneut das Thema. Ich habe noch mindestens 7 Fragewünsche. Wir sind weit vorangeschritten in der Zeit. Ich fürchte, wir brauchen heute wieder 5 bis 10 Minuten mehr. Mehr aber auch nicht, weil ich gerne dem Gesprächswunsch der Gruppe, die bei uns zu Besuch ist, danach nachkommen würde und das sonst terminlich nicht funktioniert. Das sage ich mit Hinweis auf diejenigen, die noch mehrfach auf meiner Liste stehen, dass die sich gegebenenfalls für ihr wichtigeres Thema heute entscheiden und mit dem zweiten Thema nicht mehr drankommen können. Herr Alipour war heute noch gar nicht dran und hat jetzt eine Frage.
Danke. Ja, ich habe eine Frage ans BMVG und zwar zur Ernennung von Jens Plötner zum Rüstungsstaatssekretär, weil er ja durchaus die Reputation hat, am Minsk-Abkommen, das ja sehr umstritten war, federführend beteiligt gewesen zu sein und auch insgesamt eher ein Appeasement-Ruf innerhalb der Bundesregierung hatte zu Beginn der russischen Invasion der Ukraine. Deswegen würde mich mal interessieren, ob dieses Image irgendwie in Betracht gezogen worden ist, als man diese Entscheidung getroffen hat und was das eigentlich für ein Signal an die europäischen Partner sendet, wenn der jetzt sozusagen die Rüstung verantwortet in Deutschland.
Lieber, vielen Dank für die Frage. Das gibt mir Gelegenheit, die heutigen Entscheidungen nochmal mitzuteilen. Minister Pistorius hat entschieden, dass zur Bewältigung der enormen Herausforderungen, vor denen das Ressort in der neuen Legislatur steht, ein dritter Staatssekretär benannt wird. Der wird im Kern für Haushalt zuständig sein und der wird besetzt werden durch den bisherigen Abteilungsleiter Recht im Ministerium, Dr. Jan Stöss. Und darüber hinaus hat Minister Pistorius entschieden, dass Benedikt Zimmer sein Amt als Rüstungsstaatssekretär im Sommer an Jens Plötner übergeben wird. Und damit hat der Minister festgelegt, mit welcher Aufstellung er in die neue Legislatur gehen wird.
Genau, aber wurde das, was ich eben gesagt habe, wurde das irgendwie berücksichtigt dabei? Weil, also das denke ich mir ja nicht aus. Diese Reputation ist ja draußen und das sehen auch Leute in der Ukraine oder anderswo. Hat das eine Rolle gespielt?
Also Sie wissen, dass wir Einzelpersonalangelegenheiten hier nicht thematisieren und das gilt auch für diese Auswahlentscheidung, die der Minister getroffen hat. Ich kann so viel sagen, dass Jens Plötner außen- und sicherheitspolitischer Berater des Kanzlers Scholz war. Das wissen Sie. Er verfügt über langjährige Erfahrung und wertvolle Vernetzung im sicherheitspolitischen Raum. Und er war natürlich in seiner alten Funktion auch mit den wichtigen Rüstungs- und Beschaffungsprojekten der Bundeswehr befasst. Und das begründet sicherlich auch in Teilen die Auswahl, die Minister Pistorius getroffen hat.
Danke.
Herr Höfele? Mit einem neuen
Thema? Anderes Thema. Höfele, DTS, hallo. Es geht um ein mögliches Böllerverbot an Silvester. Das scheint ja dieses Jahr ein bisschen länger zu laufen, das Thema, als sonst. Die Gewerkschaft der Polizei macht ziemlich viel Mediendruck, gibt Interviews, hat auch nochmal eine Pressemitteilung jetzt rausgegeben, dass sie das unbedingt nächste Woche in der Innenministerkonferenz haben will. Frage ans Innenministerium, wie steht eigentlich der Minister zu einem möglichen Böllerverbot? Ich glaube, er hat sich da noch nie so richtig detailliert zugeäußert in der Vergangenheit.
Also ich hatte jetzt noch keine Gelegenheit, das mit ihm zu besprechen. Insofern kann ich Ihnen die dezidierte Position von Herrn Dobrindt dazu nicht mitteilen. Das BMI hat bisher die Position vertreten, dass ein bundesweites absolutes Verbot von privatem Feuerwerk nicht verhältnismäßig sei. Wir haben ja im Sprengstoffgesetz oder im Sprengstoffrecht schon jetzt die Möglichkeit, von Ländern und Kommunen weitreichende Möglichkeiten oder da gibt es weitreichende Möglichkeiten, um Verbotszonen einzurichten. Und es läuft momentan eine Diskussion, ob man im Sprengstoffrecht diese Möglichkeiten nochmal ausweitet. Und ich gehe davon aus, dass dazu auch in Kürze gesprochen werden wird.
Also verstehe ich Sie richtig, das kann sein, dass das ein Thema ist nächste Woche?
Ich habe jetzt tatsächlich die Tagesordnung der Innenministerkonferenz nicht im Kopf. Aber ich kann noch mal sagen, eine Position von Herrn Minister Dobrindt zu diesem Thema steht aus. Haben wir noch nicht besprochen. Aber wenn es zu einer solchen Diskussion kommt, dann wird er sich daran beteiligen.
Und wir wechseln wieder das Thema. Frau Gerhäuser hat eine Frage.
Ja, die richtet sich an Herrn Harmsen zunächst, BMI. Und zwar geht es nochmal darum zu verstehen, wie jetzt eigentlich der Stand dieses EU-Resettlements ist, welche Position die neue Bundesregierung einnimmt. Soweit ich das verstehe, sind ja Zusagen gemacht worden noch bis 25 inklusive. Und gibt es da jetzt schon eine weitere Zusicherung? Oder sind Leute, die jetzt ein bisschen im Unklaren gehalten werden, kommen sie da noch mit rein in diese Kontingente, müssen die vertröstet werden?
Also die Verfahren und Einreisen sind momentan ausgesetzt und es wird jetzt geprüft, wie es damit weitergeht.
Dann habe ich eine konkrete Nachfrage, die könnte aber eher auch das AA mitbetreffen. Da geht es um Menschen, die in Kenia aus den großen Flüchtlingscamps in Dadaab zum Beispiel eigentlich schon gedacht haben, sie steigen bald in ein Flugzeug und angeblich auch schon Visa hatten, mehr als 180, und die dann aber zurück nach Nairobi gebracht wurden und die jetzt hängen gelassen werden in der Luft. Ist das also sozusagen, weil das noch alles ausgesetzt ist, oder was kann dahinter stecken?
Der Fall ist mir tatsächlich nicht bekannt heute, aber wenn es dazu was nachzureichen gibt, würde ich das an alle nachreichen.
Dann wechseln wir erneut das Thema, Herr Warwick.
Annalena Baerbock wurde am 2. Juni ziemlich einmalig in der Geschichte der Vereinten Nationen, nicht per Akklamation, im Konsens und einstimmig zur neuen Präsidentin der UN-Generalversammlung gewählt, sondern mit 14 Enthaltungen, und 7 Staaten stimmten sogar symbolisch explizit gegen Baerbock und namentlich für die gar nicht zur Wahl stehende Helga Schmidt. Wir erinnern uns, jene deutsche Spitzendiplomatin, die von Frau Baerbock wegintrigiert wurde von diesem Posten. Vor diesem Hintergrund würde mich zunächst interessieren, auf welcher faktischen Grundlage hat denn der aktuelle Außenminister Herr Wadepool Frau Baerbock nach der Wahl als Kandidatin des Konsens und Fürsprecherin für 193 UN-Mitgliedstaaten im Sinne des Multilateralismus präsentiert?
Ja, ich glaube, wenn Sie sich die Wahl ansehen, 167 Mitgliedstaaten von 193, das sind 86% der Mitgliedstaaten, die für Frau Baerbock gestimmt haben. Wir hatten keinen Zweifel daran, dass Frau Baerbock zur Präsidentin der VN-Generalversammlung gewählt wird für die 80. Sitzungsperiode. Und diese sehr, sehr deutliche Mehrheit hat gezeigt, dass Frau Baerbock eben eine glasklare Mehrheit auf sich vereinen konnte und offenkundig höchstes Ansehen für dieses Amt genießt. Und indem wir Frau Baerbock eben als international bestens vernetzte Politikerin, als vormalige Außenministerin und als erfahrene Politikerin nominiert haben, unterstreichen wir vor allem auch das deutsche Engagement für den Multilateralismus und die Vereinten Nationen in schwierigen Zeiten, in denen der Konsens in den Vereinten Nationen eben teilweise schwindet. Und auf eine starke und vor allem neutrale politische Führung kommt es jetzt an. Und Frau Baerbock ist dafür aus unserer Sicht eine absolut geeignete, die beste Kandidatin gewesen.
Ja, Frage. Noch eine Verständnisfrage. Jetzt gibt es ja Berichte, dass die Enthaltung und Gegenstimmen vor allem von den 10 BRICS-Staaten gekommen sind. Wenn sich das bestätigen würde, hieße das ja, dass rund die Hälfte der Weltbevölkerung, zumindest die Vertreter dieser, derzeit Baerbock als Präsidentin der UNGA nicht unterstützen. Also die BRICS-Staaten repräsentieren ja rund 48% der Weltbevölkerung. Da würde mich interessieren, wie ist denn diesbezüglich der Wissensstand des Auswärtigen Amtes und was hätte das möglicherweise für Konsequenzen für die Autorität von Frau Baerbock in ihrer Funktion?
Ja, ich glaube, die Aussage ist hochspekulativ. Das war eine geheime Wahl. Ich weiß nicht, wo Sie diese Informationen her haben. Ich kann das weder bestätigen. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, wie Sie dazu kommen, das überhaupt anzunehmen. Ich kann nur noch mal darauf verweisen, was wir wissen, nämlich dass 167 von 193 Staaten für Frau Baerbock gestimmt haben. Und das sind von allen VN-Staaten 86%, glaube ich.
Hey Leute, der heutige Supporter dieser Sendung ist ihr alle. Und ihr alle seid die beste Unterstützung für unabhängigen, kommerzfreien Politikjournalismus auf dem Publikumsmarkt. Und darum bin ich ein Fan davon. Also ein Fan von euch. Macht weiter so. Per PayPal oder Überweisung. Danke dafür und jetzt geht's weiter.
Ein neues Thema von Herrn Rusch.
Ja, richtet sich ans BMG. Viele Bürger sorgen sich, dass die freie Arztwahl durch die geplante Gesundheitsreform eingeschränkt werden könnte. Wie will die Bundesregierung sicherstellen, dass die freie Arztwahl nicht durch die neuen Regelungen ausgehebelt wird? Und als zweite Frage, besorgt sind auch Hausärzte, die eine Überbelastung fürchten. Welche konkreten Maßnahmen sind geplant, um Hausarztpraxen vor zusätzlicher Belastung zu schützen?
Dazu hat sich die Ministerin jetzt schon vielfach geäußert in Interviews, auch in der letzten Woche. Ich kann noch mal vortragen, was sie gesagt hat. Patientinnen und Patienten müssen sich darauf verlassen können, dass sie schnell und gut versorgt werden. Das wollen wir mit dem Primärarztsystem erreichen. Voraussetzung dafür ist eine sachkundige Einschätzung ihres Falls, entweder durch den Hausarzt persönlich, durch telefonische Beratung oder ein Gespräch am Bildschirm. Wer dann einen schnellen Facharzttermin benötigt, soll ihn bekommen in der Praxis oder im Krankenhaus.
Nachfrage? Ja, und der Belastung sozusagen, also es werden doch dann mehr Patienten direkt die Hausärzte aufsuchen. Kann das nicht zu einem Problem werden?
Zu den konkreten Details der Vorgaben, die geplant sind, kann ich noch nichts sagen. Mhm.
Und die letzte Frage für heute von Herrn Aßmann.
Ja, die ich mal ans AA und ans BMWI gemeinsam richte, in der Hoffnung da weiterzukommen. Lindsey Graham war ja zu Wochenbeginn in der Stadt und hat mit Blick auf mögliche Sanktionen weitere der EU und auch Deutschlands inklusive das Thema Sekundärsanktionen gegen China ins Spiel gebracht. Also Sanktionen, die sich gegen Russland richten, aber ebenso sein Wunsch letztlich auch in der Folge den Adressaten Peking haben. Inwiefern ist sowas Thema in der Bundesregierung und wird das erwogen in den Ministerien? Danke. Ja, ich kann gerne mal anfangen. Das sind natürlich vertrauliche Gespräche, die wir dort führen, aber Sie kennen die Ziel- und Stoßrichtung des Ganzen. Denn die Idee ist natürlich, durch den Sanktionsdruck auch die Finanzierungsquellen Russlands bei seinem Aggressionskrieg gegen die Ukraine einzuschränken. Und dafür werden natürlich Mittel und Wege eruiert, erwogen. Wir wissen, dass Sanktionen genau in dem Fall tragfähiger und wirkungsvoller sind, wenn sie von einer breiten Koalition getragen werden. Und deshalb gibt es diese Gespräche mit der US-Seite. Aber das ist alles, was ich im Moment dazu zu sagen habe.
Danke.
Keine Ergänzung.
Danke.
Dann sind für heute fast alle Fragen beantwortet. Wir treffen uns am Freitag in dieser oder zumindest ähnlicher Konstellation wieder. Bis dahin. Tschüss.
questions.